Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Heute wird's schnell. Hallo, ich will nämlich Essen bestellen auf so einer App und da tippe ich jetzt mal ein hier Brot, Joghurt, Butter. Wann wäre das denn hier, wenn ich jetzt ein Besteller in New York wäre?
Gorillas plans to kickstart its 10-minute delivery service in select Brooklyn neighborhoods today. Gorillas will compete with Fridge No More, another startup that delivers groceries within 15 minutes.
In 15 Minuten würde das Essen kommen oder auch in 10 Minuten haben wir hier gehört von unterschiedlichen Anbietern in einem CNN-Bericht aus New York, wo gerade der wohl härteste Wettkampf der Lieferdienste weltweit stattfindet. In der Stadt, die niemals schläft, mit 9 Millionen Einwohnern, sehr vielen reichen und auch gleichzeitig sehr vielen armen Einwanderern, die dann als Fahrer zu geringen Stundenlöhnen das Essen an die Wohnungstür bringen. Ja, und sich jetzt erst kürzlich das Recht erkämpft haben, auf Toilette zu gehen während der Arbeit. So ist das in den USA. Auch deutsche Firmen mischen da mit in diesem harten Lieferwettkampf, den Experten längst schon als Revolution des Einzelhandels beschreiben. Ich bin André Zanto und für uns auf New Yorks Straßen unterwegs war Antje Passenheim. Sie hat einen der Fahrer getroffen, die da jetzt das Essen im Minutentakt hin und her liefern.
Das Rennen geht los. Sergio Solano hat keine Minute zu verlieren. 15 hat er, dann muss der Inhalt seines Lieferrucksacks beim Kunden sein. Der zierliche Mann in schwarzer Radlerkluft tritt in die Pedale seines martialischen E-Bikes. Ein Manhattan Rider, ausgerüstet für den Kampf gegen die Zeit und den Verkehr des Geschäftsviertels Midtown. Jede Ampel ist ein Hindernis. Geparkte Lieferwagen sind genauso lästig wie Fußgänger im Weg. Die Schlaglöcher nehmen Sergios dicke Reifen locker. Das ist eben New York, sagt er.
Das Hauptproblem ist der schwere Verkehr hier in der Stadt. Das ist echt hart. Der Job an sich ist nicht hart.
Die Rider der Lieferdienste sind die Ritter auf New Yorks Radwegen. Immer im Kampf darum, nicht abgehängt zu werden. 2 Kilometer sind es noch, sagt Sergios Handy. Und das Handy ist der Boss. Denn wer der wirkliche Boss ist, das sieht er nicht.
Because we not see who's the boss.
Die App gibt die Befehle. Sie sagt Sergio, wenn er eine Ladung Lebensmittel am Lager abholen soll, sagt ihm, wo er hin muss. Sagt ihm, wie viel Zeit er dafür hat, sagt ihm, dass schon wieder der nächste Job auf ihn wartet. Zeit ist Geld. Der mexikanische Einwanderer arbeitet gleichzeitig für mehrere Apps.
It's stress. Yeah, make it stress.
Sie heißen Getir, Gorillas, Joker, GoPuff. Und sie locken die stets zeitknappen New Yorker damit, sie in Minutenschnelle mit frischen Lebensmitteln zu beliefern. Leute wie IT-Mann Colin Robertson. Er arbeitet im Homeoffice, sein Kühlschrank ist leer, aber er kommt gerade nicht vor die Tür. Schnell lädt er sich eine App runter. Colin entscheidet sich für Gorillas. Das Berliner Startup mischt mit bei der Lebensmittellieferschlacht um Manhattan. Zu den 6 großen Playern hier gehört noch ein weiterer Made in Germany, Joker, das Startup von Ex-Foodpanda-Chef Ralf Wenzel. Homeoffice-Mann Robertson macht seine Einkaufsliste.
I see a bunch of different options for me. I think it's really nice right off the bat that they have meals.
Ich sehe bei den Apps viele Optionen. Sie haben auch ganze Mahlzeiten. Das kann ich vielleicht auch mal machen. Aber jetzt bestelle ich Limetten, Wasser, Kokosmilch und Erdbeeren.
Some coconut milk, some strawberries.
Auch die Käseauswahl ist groß, merkt er.
There's a wide variety of different kinds of cheese.
Die App verspricht, spätestens in einer Viertelstunde liefert der Rider ihn ab. Colin kann ihn sogar auf der Karte verfolgen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nur 15 Minuten brauchen, um es zu meiner Tür zu bringen. Aber wenn, dann wäre ich echt beeindruckt.
Das Just-in-Time-Geschäft macht Tempo in Manhattan, beflügelt von der langen Zeit der Pandemie. Mehr Menschen arbeiten von zu Hause, hängen an Online-Diensten, haben sich dran gewöhnt. Sie haben ihre Verhaltensweisen geändert, auch im Netz, sagt Adam Wesensky, US-Chef des deutschen Startups Gorillas. Das Modell funktioniere einfach für verschiedene Menschen, sagt Wesensky.
You can buy your week's groceries on our platform, or you can.
Du kannst hier deine Lebensmittel für die ganze Woche ordern. Oder du hast kleine Kinder und brauchst schnell Windeln oder Babynahrung. Aber du kannst nicht mal eben in den Laden, weil du sie nicht alleine lassen kannst. Das hier funktioniert für Eltern, für junge Leute, die einfach nicht raus wollen, für so viele verschiedene Gruppen, und das macht es so stark.
Vasansky steht zwischen den Regalen eines Gorillas-Lagers auf der Lower East Side von Manhattan. Zwischen grell beleuchteten asiatischen Läden und Lokalen am Rande von Chinatown liegt der Eingang zum Lagerraum versteckt hinter zugeklebten Scheiben. Dark Warehouses, dunkle Lager, so der geheimnisvolle Name dieser Läden, die keine Kunden einladen. Durch die hellen, schmalen Gänge der Regale und Kühlfächer laufen stattdessen die Picker, die die eingegangenen Einkaufslisten abarbeiten und die Tüten packen. Pausenlos schwärmen Rider damit aus.
You're seeing orders coming in, orders being picked.
Ihr seht Bestellungen reinkommen? Sie werden gepackt und gehen mit den Fahrradkurieren raus.
Auf dem Bildschirm können alle Rider getrackt werden und jedes Produkt.
Von dem Moment an, von dem die Bestellung reinkommt, können wir sie bis zu ihrer Ablieferung verfolgen. Du siehst, wo die Fahrer sind und wie weit weg sie sind.
Ihren Fuß haben die Gorillas im vergangenen Sommer nach New York gesetzt. Mit zwei Lagern. Inzwischen gibt es rund 20 in Manhattan, Brooklyn und Queens. Ziel des Berliner Startups ist es, ganz New York flächendeckend zu versorgen. Es herrscht ein reger Kampf. Die New Yorker seien eine ideale Klientel für solche Blitzlieferdienste, sagt Wirtschaftsexperte Arun Sundararajan von der New York University.
There's a culture of people going to the deli down the street or the local.
Es gibt diese Kultur, dass die Leute mal eben zum Deli oder Kiosk um die Ecke gehen. Die meisten hier haben in ihrer Wohnung nicht viel Lagerfläche. Sie kaufen häufiger kleine Mengen ein. Das Unmittelbare wird hier mehr geschätzt als anderswo.
And it's a culture where immediacy is valued more than say like you know other parts of the country.
Jeder dritte Laden in der Metropole hat die Pandemie nicht überlebt. Die leeren Flächen eignen sich für die Dark Warehouses der minutenschnellen Lieferdienste. Dies sei eine Revolution auf dem Einzelhandelsmarkt, sagt Sundararajan.
To me this represents an innovation.
Für mich ist das eine Innovation, die vergleichbar mit der Einführung von Amazon in den 1990er Jahren ist, als sie das Geschäft damit begonnen haben, Waren direkt nach Hause zu liefern.
Jetzt gehe es eben noch einen Schritt weiter. Lieferung am gleichen Tag, das war gestern. Heute geht es um Minuten. Spannend werde, welche Unternehmen dem Wettbewerb am Ende standhalten. Noch überbieten sich die Investoren in den Finanzierungsrunden. Die Liefereinhörner haben vergangenes Jahr 1,3 Milliarden Euro Risikokapital eingesammelt. Gorillas allein sicherte sich knapp 1 Milliarde US-Dollar.
Just like with Uber and Lyft and
so wie Uber und Lyft erfinden diese Lieferdienste ein völlig neues Modell für den Einzelhandel mit enormer Innovation.
And there's been a tremendous amount of innovation.
Tech statt Tante Emma. Was die Kundschaft wünscht, ermittelt künstliche Intelligenz. Das Sortiment der Großen reicht von Chips und Softdrinks über Zahnpasta und Kopfschmerztabletten bis zu frischem Gemüse und Biofleisch von Farmern aus Dakota.
The meat, the eggs, the milk substitutes, all that good stuff. So.
Viele Leute machten hier schließlich ihre Wocheneinkäufe über die App, sagt Gorillas-Chef Adam Wasensky.
I mean, people are doing their full week's grocery shopping on our app.
Und viele Smart Shopper seien eben sehr modern und kauften sehr gesundheitsbewusst ein.
Health conscious, you know.
Die Lieferdienste beziehen ihre Ware direkt von Herstellern und können sie daher zu Supermarktpreisen verkaufen. Im Werbekampf um neue Kundschaft überbieten sie sich gegenseitig mit Lockangeboten. So wirbt beispielsweise der türkische Lieferdienst Getir für die ersten 5 Bestellungen im Wert ab $21 mit einem Rabatt von $20, bleibt $1 für den Kunden. Inklusive Lieferung.
The latest generation of grocery delivery.
Diese jüngste Generation der Lebensmittellieferanten ist noch in der Phase, wo sie schnell Kunden an sich binden wollen. Sie sind in der Phase der großen Investitionen und des schnellen Wachstums, so wie es der Fahrdienst Uber vor 5-6 Jahren war.
In that high growth, high spend phase, sort of the way Uber was maybe 5 or 6 years ago.
Die App-Fahrdienste sind den App-Lieferanten in vielem einen Schritt voraus, auch wenn es um Arbeitsrechte geht, sagt Rider Sergio Solano. Er engagiert sich beim New York City Food Delivery Movement, der Bewegung für Lebensmittellieferungen, einer von vielen Gruppen, die für die Rechte der App-Arbeiter eintreten, erklärt er. Es gebe schließlich immer mehr Arbeiter wie ihn und keine festen Regeln, das sei das Problem.
We have so many people, they know the rules, you know. That's the thing.
Sergio hat bei einem Lieferanten einen richtigen Arbeitsvertrag. Damit geht es ihm schon besser als anderen, die völlig frei arbeiten.
They pay like a, 12 hours.
Sie zahlen $12.50 die Stunde plus Trinkgeld. An guten Tagen komme ich auf $40 Trinkgeld pro Stunde. An schlechten sind es vielleicht $20 oder sogar nur 15.
Maybe $20 or $15, depends.
Damit finanziert er seine Wohnung in der Bronx zusammen mit seiner Frau, die auch jobbt. Allein der Weg zur Arbeit sei manchmal schon hart, sagt Sergio und zeigt auf seinen Kollegen.
Exactly like him. He finished the battery also. He has to go back to Bronx.
Er hat 3 Stunden hinter sich. Jetzt muss er nach Hause in die Bronx radeln und nachher geht seine Schicht hier weiter. Dann muss er zurückkommen. Wir haben hier viel Bewegung.
Am Ende des Monats reicht das Geld sogar noch, um etwas davon an die Familie in Mexiko zu schicken. Doch in Fahrrad und Ausrüstung musste Sergio erst einmal selbst investieren. Und wie viele Rider sitzt er auf den Stromkosten für sein E-Bike.
Now the electricity. It's very high for us too.
Die Stromkosten sind hoch. Wir müssen jeden Tag die Batterien laden, 8 bis 10 Stunden lang. Der Strom ist ein Problem für uns alle.
Electricity is a problem for everybody now.
Die meisten der Rider sind Einwanderer. Viele von ihnen sprechen noch kein Englisch. Ihr Job ist der Einstieg in eine bessere Welt. Dafür nehmen sie oft schlechte Bedingungen in Kauf, sagt auch Rider Manny Ramirez. Es ist unfassbar. Du gehst zur Arbeit in der Pandemie, wo viele Jobs weggefallen sind. Und inmitten von Gefahren und Unfällen kannst du noch nicht mal auf die Toilette gehen.
Change is coming.
Tens of thousands of rideshare and delivery workers have come together to challenge the balance of power.
Dieses Recht haben sich New Yorks App-Arbeiter jetzt erstritten. Auch das Recht darauf, die digital überwiesenen Trinkgelder zu bekommen. Doch immer noch bleiben genug Gefahren, Überfälle, Unfälle, Gesundheitsschäden, die auch durch den Zeitdruck entstehen. New Yorker Politiker haben deshalb einen Gesetzentwurf eingebracht. Er soll die Werbung für die 15-Minuten-Lieferung verbieten, sagt Stadträtin Kalina Rivera.
Durch diese Apps haben wir jeden Tag mehr Arbeiter. Wir wollen sicherstellen, dass sie fair behandelt werden. Wir hoffen auch, dass New York andere Städte im Land dazu inspiriert, dasselbe für ihre Arbeiter zu tun.
Ökonom Sundara Rajan sieht für das Geschäft trotzdem keine Gefahr.
Die Surviving model will probably be dark warehouses.
Das Überlebensmodell wird sein dunkle Lagerräume und Auslieferung, nicht die Geschwindigkeit. Auf die 15-Minuten-Option wird es am Ende nicht ankommen, um am Markt zu bestehen.
Rather than the instantness.
Auch die Arbeitsstandards können für den Wettbewerb eine Rolle spielen. Gorillas setzt darauf. Alle rund 500 Mitarbeiter, inklusive Rider und Picker, hätten bei ihnen feste Arbeitsverträge. Inklusive Gesundheitsversorgung, sagt US-Chef Adam Vasensky. Er steht neben einer Flotte schicker weißer E-Bikes.
We have really, really, really great e-bikes. We have,
wir haben tolle E-Bikes. Und die Fahrer bekommen Helme und reflektierende warme Kleidung und etwas gegen Regen. Die können sie mit nach Hause nehmen.
Die Frage sei, wie lange New Yorks ultraschnelle Lieferdienste mit ihren Ansprüchen auch überleben könnten, sagt Laura Kennedy vom Marktanalyseinstitut CB Insights.
Was wir vielen zugute halten, ist, dass sie ihre Leute mit einem Vollzeitvertrag anstellen und keine Gelegenheitsarbeiter nehmen. Aber auch das ist teuer. Und natürlich ist es für die Kundschaft toll, ihre Milch in 20 Minuten geliefert zu bekommen. Aber es kostet viel Geld, so ein 4-Dollar-Produkt zu liefern.
You're spending a lot of money to deliver something that costs, you know, $4.
Auch würden die Lagerräume inzwischen schon wieder knapp und teurer. New York sei einerseits ein idealer Standort, doch selbst hier hätten schon die ersten Just-in-Time-Dienste wieder aufgegeben. Der Markt sei hier zwar ideal, doch sei er auch einer der am härtesten umkämpften weltweit, sagt die Online-Handelsexpertin.
Selbst für die Amazons und Walmarts dieser Welt mit all ihrer Reichweite sind die Lieferungen teuer. Und deshalb setzen so viele auf Automatisierungstechnik, denn die Personalkosten sind hoch. Und im Mikrobereich sehen wir das Problem eben bei den Schnelliefer-Startups.
Natürlich seien sie auch eine Bedrohung für die kleineren Läden und Kiosks dieser Stadt. Auch sie hauptsächlich von Einwanderern geführt, doch Kennedy relativiert. Die Gefahren für die kleinen Bodegas kommen von vielen Seiten, sagt sie.
Wie ich es auch großen Läden sage, es ist besser, die Bedürfnisse der Kundschaft zu sehen und darauf zu reagieren, als sie zu bekämpfen. Spannend wird, welcher der fixen Lieferdienste am Ende übrig bleibt. Gerade in den vergangenen Wochen haben sich einige wieder verabschiedet. Berichtet wird, dass auch der zweite deutsche Player Joker bereits solche Pläne hat. Demnach führt das Start-up bereits Verkaufsgespräche für sein New York-Geschäft. Marktbeobachter gehen davon aus, dass der Wettkampf um Manhattan am Ende ähnlich entschieden wird wie der bei den Fahrdiensten. Zwei große bleiben übrig. Auch Gorillas-Chef Wasensky denkt, der Sieger wird mehr als einer sein. Und das sei gut so. Die Stadt sei schließlich groß, das Land sei groß. Es sei Platz da für Diversität. Pepsi und Coke existierten, Uber und Lyft existierten.
Pepsi and Coke exist, Uber and Lyft exist.
IT-Mann Colin Robertson wartet an diesem Tag dreimal so lang wie angekündigt auf seine Lebensmittel. Gegenwind und Verkehr, entschuldigt sich der Fahrer. Robertson schmeckt seinen Käse trotzdem und den nächsten App-Klick hat er sich schon vorgenommen. Schließlich kann er noch viele Log-Angebote abgrasen, bevor er sich für eine App entscheidet.
Antje Passenheim mit diesem Einblick in den New Yorker Lieferwettstreit und die Arbeit der Fahrradkuriere, die sich ja einige Rechte erkämpft haben. Und wie wir gehört haben, es gibt auch sowas wie feste Arbeitsverträge bei einigen Anbietern. Das zeigt, in den USA müssen die Arbeitgeber in vielen Branchen jetzt mehr bieten, sonst kriegen sie eben keine guten Leute mehr. Denn der Arbeitsmarkt ist in einem grundlegenden Wandel und über den wollen wir jetzt sprechen mit unserer US-Korrespondentin Doris Simon in Washington. Hallo.
Ja, hallo.
Frau Simon, im vergangenen Jahr haben 47 Millionen Menschen in den USA ihren Job freiwillig gekündigt. So viel wie noch nie, seit es diese Statistiken gibt. Das war eine regelrechte Kündigungswelle, die durchs Land gerollt ist. Was ist daraus jetzt geworden? Haben die meisten etwas Neues, Besseres gefunden oder sind die immer noch in der selbstgewählten Arbeitslosigkeit?
Das ist unterschiedlich. Die allermeisten haben wieder sich eine Beschäftigung gesucht, haben etwas gefunden. Das ist beides, gefunden und gesucht, weil eben es einen akuten Arbeitskräftemangel gibt. Es gibt immer noch fast 11 Millionen offene Stellen in den USA. Und viele Menschen haben eben sich einen besseren Job gesucht. Besser sowohl für die einen, dass es mehr Geld gibt. Das betrifft vor allem Menschen, die im Niedriglohnsektor gearbeitet haben, zum Beispiel in Restaurants, in Bars, in Hotels. Und besserer Job sind aber auch die vielen Millionen, vor allem jüngerer US-Amerikaner, die gesagt haben, ich möchte eigentlich den Job, den ich vor der Pandemie gemacht habe, nicht mehr machen, diesen Schreibtischjob oder diesen Job hier in dem Unternehmen. Ich möchte was haben, was mir mehr Erfüllung gibt. Und die meisten, wie gesagt, haben wieder Arbeit gefunden. Es gibt wenig Ausreißer. New York City ist einer der wenigen Ausreißer bei der Arbeitslosenstatistik. Da sind noch 7,6% der Beschäftigten ohne Arbeit und die nicht alle freiwillig. Woran liegt das? New York City hat eine ganz spezifische Struktur. Es gab eine große Industrie von Cafés, Restaurants und kleinen Unternehmen, die Serviceleistungen geliefert haben für die vielen, vielen tausend Angestellten, zum Beispiel im Finanzsektor rund um Wall Street. Viele dieser Finanzfirmen, dieser Banken haben ihre Angestellten noch nicht komplett zurückgeordert an den Schreibtisch. Viele arbeiten noch von zu Hause. Das heißt aber eben auch, dass die nicht diese Services brauchen. Es ist auch nicht der internationale Tourismus so angesprungen in New York. Das, wie gesagt, ist eine Ausnahme. Ansonsten herrscht im ganzen Land Arbeitskräftemangel.
Bewirkt das dann auch großflächig, dass es eben in vielen Unternehmen eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen gibt?
Das passiert überall in der Fläche, in ganz vielen Unternehmen. Und nicht, weil irgendjemand das sagt oder in der Regierung, sondern weil einfach die Beschäftigten mit den Füßen abgestimmt haben. Sie können heute überall in den USA unterwegs sein. Sie finden Restaurants, Cafés. Auch an belebten Highways sind ganz oft nur die Drive-Thrus, also da, wo man im Auto sitzen bleibt, wenn man etwas zu essen oder zu trinken bestellt, offen. Die früher traditionell dazugehörigen Restaurants, wo man sich hinsetzen konnte und Pause machen konnte, sind geschlossen wegen Arbeitskräftemangel. Und viele der Beschäftigten müssen heute, wenn man sie denn bekommt, geworben werden mit. Zum Beispiel besserem Lohn. Der Mindestlohn, vor allem im Mittleren Westen und im Süden, liegt ja viel geringer als zum Beispiel an den Küsten, wo hier in New York, in Washington ist er bei $15 und mehr. Ja, im Süden sind es oft $8-9 pro Stunde. Da müssen die Leute 2-3 Jobs haben und viele wollen dafür nicht mehr arbeiten. Deswegen müssen zum Beispiel auch Fastfood-Betriebe oder Restaurants mehr Geld bieten. Andere bieten bessere Sozialleistungen. Das ist ja ein riesiges Problem, dass viele dieser Jobs ohne Sozialleistung, ohne Krankenversicherung oder ohne jeden Anspruch, wenn man selber oder zum Beispiel das Kind krank wird, dass man Krankengeld bekommt, dass man eine Auszeit nehmen kann, Pflegezeiten. All das gibt es in ganz vielen Jobs nicht. Und Arbeitgeber sind im Augenblick dabei, ganz schnell da zu lernen.
Ist das also so eine Art Renaissance von Arbeitnehmerrechten in den USA? Könnte man das so beschreiben? Weil früher gab es ja auch viele starke Gewerkschaften in den USA, inzwischen ja nicht mehr so doll. Aber gibt es da so eine Art Renaissance?
Arbeitnehmerrechte ja, aber nicht unbedingt organisiert. Es ist einfach vielen Leuten klar geworden, dass ihre Arbeitskraft etwas ist, was gesucht wird, auch wenn sie nicht in der Gewerkschaft sind, wie zum Beispiel die ganz vielen Millionen in Niedriglohnjobs, in die Minimum Wage hier nur bekommen. Und insofern ja, die Arbeitnehmer sind im Augenblick am stärkeren Ende. Und das gilt sowohl, ich habe jetzt viel über die Niedriglöhner gesprochen, das gilt aber eben auch für andere Beschäftigungsverhältnisse. Da kommen wir auf einen zweiten Trend zu sprechen. Das sind eben Leute, die studiert haben, in der Regel der Mittelklasse angehören und die oft unter 40 sind, die über die Pandemie eben sich entschieden haben, nicht mehr das zu machen, was sie jahrelang gemacht haben. Und da müssen sich Arbeitgeber oft noch mehr einfallen lassen, weil denen geht's vor allem darum, interessante Arbeit zu finden, ein gutes Arbeitsklima, einen Chef, der interessiert dran ist, sie vielleicht zu fördern. Und auch da tut sich sehr viel im Augenblick.
Würden Sie denn sagen, rückblickend, dass sich daraus jetzt viel Positives durch die Pandemie für den US-Arbeitsmarkt und auch für die US-Wirtschaft entwickelt hat?
So pauschal ist das schwer zu sagen. Die Pandemie hat natürlich auch sehr viel zerstört, hat sehr viele, vor allem Frauen, zurück nach Hause gezwungen. Frauen, die vorher gearbeitet hatten, aber weil die Schulen geschlossen hatten, mussten sie sich um ihre Kinder rund um die Uhr kümmern, haben ihren Job verloren, haben damit auch Selbstständigkeit und oft auch, je nachdem, aus welcher sozialen Schicht man kommt, den geringen Wohlstand, den man hatte, verloren. Aber insgesamt ist sehr viel in Bewegung gekommen. Forscher sprechen hier in den USA bei dieser riesigen Kündigungs- und Neuorientierungswelle, nenne ich das mal, schon von The Great Resignation, also ein ganz spezifisches Phänomen. Und ich glaube auch, dass viele Effekte nicht weggehen werden. Dieses Innehalten in der Pandemie, wie gesagt, vor allem unter 40-Jährige, aber ich kenne auch ein paar über 40-Jährige, die sich gefragt haben, was mache ich eigentlich? In den USA wird wirklich sehr viel gearbeitet, sehr viel Zeit in der Arbeit, mit der Arbeit verbracht. Immer noch im Vergleich zu uns sehr wenig Urlaub. Ganz oft muss die Familie zurückstehen. Und viele Menschen haben da Fragezeichen hintergesetzt. Und für die Jüngeren, die eben, das ist ein bisschen wie in Europa, auch weniger Sicherheit haben, dass es ihnen mal so gut gehen wird wie ihren Eltern, ist die Frage dann umso drängender. Will ich denn dafür mein ganzes Privatleben sozusagen immer hinten anstehen lassen, nur für die Arbeit? Und insofern wird das sicher bleiben.
sagt unsere US-Korrespondentin Doris Simon. Und mehr Ausland, also erfahren, was so los ist außerhalb unserer Grenzen, gibt es natürlich hier im Weltzeit-Podcast. Schauen Sie gerne mal rein. Zuletzt hatten wir hier Russlands Waffen in Afrika, warum die dort immer mehr zunehmen, oder London und die Oligarchen. Und in der nächsten Woche gibt es hier mehr zum Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich. Ich bin André Zanto. Bis dahin.